Also wir haben ja eine Entwicklung, die wir nachher zeigen, dass viele Käufer wieder zurück sind. Wir selbst merken es ja auch.
Total. Also
Ja, ich weiß ja, wie du machst ja bei uns den Ankauf. Wie siehst du aktuell das Marktgeschehen?
die Leute sind wach. Also ich würde sagen, so gefühlsmäßig, warum auch immer, es gibt da keinen Grund für, ehrlich gesagt, weil ich sehe es ja bei uns, wenn wir über die Finanzierung sprechen, die du immer machst, was konditionell los ist. Und da ist einfach nichts anders. Und ich verstehe nicht, warum die Leute zurück sind. Entweder haben sie sich daran gewöhnt, aber es rechnet sich halt nicht besser. Ich kann aber nur von unserem Markt hier sprechen. Habe aber auch jetzt durch die Workshops, wir hatten jetzt ja drei Workshops nacheinander, auch so ein bisschen so von den anderen Märkten da eine Idee bekommen. Bei Wohnungen sind die Leute wieder am Start. Ich werde regelmäßig überboten. Sehe ich auch bei uns im Accelerator-Programm. Die Leute, die flitzen da regelmäßig raus mit ihren Angeboten. Beim Mehrfamilienhausbereich ist noch ein bisschen verzögert. Aber ich kann mir vorstellen, das wird da auch nicht mehr allzu lange dauern. Zumal ich jetzt auch letzte Woche das erste Mal wieder, und das ist für mich immer so maßgeblich, dass die Schlagzeilen gesehen habe. Lohnt es sich wieder? Banken sagen, es geht wieder vorwärts. Markt geht wieder los. Und das, ja, für mich immer noch ein bisschen zu früh, weil eigentlich dachte ich, wir haben noch ein bisschen was vor, bevor es wieder anspringt.
Ist schon krass, ne? Wie die Medien dann doch die Leute prägen. Weil ich sehe mal, ich sehe das ja so, dass wir ja jetzt wirklich über 1,5 Jahre sehr geile Einkaufsmöglichkeit hatten. Wir gehen da später auch nochmal drauf ein. Wir haben wieder viele Grafiken für euch mitgebracht, wieder viele Punkte, die hochinteressant sind. Ja, und da konnte man wirklich alles diktieren und das war eigentlich der beste Zeitpunkt, um antizyklisch zu handeln. Und dann, ich würde sagen, das mediale Echo, war im Q4 2023, als wir vom Allzeithoch bei den Zinskonditionen wirklich ein ganzes Stück runtergekommen sind bis zum Jahresende.
Da muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt, was du gerade gesagt hast, zweites Halbjahr 23 oder Ende Q3, Anfang Q4, da war aus meiner Sicht bei uns der völlige Stillstand, was den Ankauf angeht, ohne, da gab es keine Konkurrenz.
Ja gut, aber du darfst auch nicht vergessen, der Zinssatz war 5% auf eine
Ja,
Kaufpreisfinanzierung. Das muss man auch
ja.
immer sehen. Wenn du da 2% Tilgung drauf hast, auf 5% Zinssatz, da sind wir bei einer Annuität im Ankauf von 7%. Und ich
Krass.
glaube, da ist dann auch Schluss, wo man sagt, pass auf, das sind jetzt hier 3,8% Mietrendite. Ich mache das irgendwie noch. Da endet das, weil da guckst du rauf und denkst, allein bei 200.000 hast du 14.000 Euro Rate. Bei 200.000, das ist so ein kleines Ticket, man muss sich das mal vorstellen. In Zeiten, wo wir vielleicht 2% Tilgung und 1% Zinssatz hatten, da haben wir auf 200.000 eine Annuität im Jahr gehabt von 6.000. Bedeutet 500 Euro im Monat. Zum Allzeithoch im Q4 2024, eine 7er Annuität sind 14.000. Das heißt, ich habe mal schön 1.200 Euro im Monat abgedrückt im Vergleich zu 500. Ja, also.
Und wenn wir
Das
das
lässt sich
immer.
dann auch nicht mehr, das kannst du dann einfach nicht mehr machen. Da ist dann jeder, der vernünftig denken kann, der ist einfach raus.
Und das Krasse finde ich dann, wenn du sagst, du machst hier diesen Standard 4% in der okayen Lage, da hast du im Monat, wenn man das jetzt mal ganz oberflächlich, ne, da hast du halt dann 8.000 Euro Miete, der letzte 500er ab.
On top meinst du noch?
Ja, natürlich, natürlich.
Ja, jeden Monat.
Ja.
Ja, das ist halt viel. Wir wissen ja auch, die volle Miete kommt ja bei den Herren. Das heißt, es sind wahrscheinlich
Ja,
600 bis 700 Euro. Und ich sag
wahrscheinlich.
mal, wir sind ja auch auf den Workshops und wir sagen es immer wieder, eine Immobilie soll sich ja selbst tragen. Bedeutet im Falle, also ob man dann eine Cashflow-Immobilie hat und die halt richtig viel Cash abwirft, das ist dann vielleicht auf den zweiten Blick die Strategie. Aber auf den ersten Blick auch für Leute, die eigentlich Buy and Hold machen, das heißt in Lagen unterwegs sind, wo ich auf Wertsteigerung setze, soll trotzdem das Minimum das sein, dass sich eine Immobilie trägt. Weil es kann immer was passieren. Krankheit, man wird gekündigt, es läuft irgendwie mal nicht so gut in irgendwelchen Bereichen. Ne? Auf jeden Fall, das Einkommen kommt nicht mehr. Ja? Es geht. Und dann hast du ein Problem, wenn halt jeden Monat 600 bis 700 Euro drauf zahlst. Das funktioniert nicht. Deswegen, das ist die Untergrenze eigentlich, dass eine Immobilie sich trägt. Wir haben es auch ausgerechnet im aktuellen Markt. Ich sage gleich nochmal was zu den Zinsen. Nehmen wir da roundabout so Einstiegsrendite 5% und ein bisschen mehr. Ne?
Was du aber bei Wohnungen, zumindest bei uns hier, eigentlich kaum findest. Also Einstiegsszenario 5%, sehe ich eigentlich nicht.
Ja, Einstiegsszenario für uns ist ja, dass wir nach 3 Jahren dort sind, dass die Immobilie sich trägt.
Ja,
Bedeutet, wir
im
heute eine Mieterhöhung
Zeitpunkt
machen.
des Ankaufs. Das
Bitte?
gibt es nicht. Im Zeitpunkt des Ankaufs meine ich aber.
Nee, genau, aber ich sag mal so, klar, wenn jetzt jemand das verpasst hat, Miete zu erhöhen, aber unser Case ist ja eigentlich immer, dass wir sagen, okay, wir kaufen es an und wenn es ja noch nicht diese Rendite hat, sollten wir mindestens dann mit der ersten Mieterhöhung und der zweiten, die ja dann nach 3 Jahren erfolgen kann, sollte man da sein. Gehen wir mal ins Thema rein. Du hast es mitgebracht, ne? Wollen die Leute ja nicht so auf die Folter spannen. Ich kann hier gleich Jan nochmal sagen, sind die Zinsen eigentlich wieder bei 4,4%? Wir gucken uns das gleich mal an, die Zinskurve, wie die sich so verhält. Und so lange müsst ihr noch warten.
So,
Alright.
genau, blend mal ein, den Fuchs. ImmoScout ist ja so, was verkaufsmäßig und inseratsmäßig alles angeht, sind ja so die größten, wo auch am meisten drüber gehen. Und die haben hier dieses Wohnbarometer und da gibt es immer regelmäßig News, kann man sich auch mal ganz gut informieren drüber. Und hier haben wir jetzt von Mitte April einmal eine Analyse zum aktuellen Markt. Das heißt, was ist eigentlich los? Wie sind die Nachfragen? Wie ist das Angebot? Und da sehen wir schon die Überschrift, die Kauflust kehrt zurück.
Okay, schauen wir uns
Und
das mal an. Legende, Kaufnachfrage und
genau,
Zins. Das ist
das,
ja auch sehr, sehr interessant.
genau, das ist die Wende am Immobilienmarkt, sagen die jetzt hier. Einmal der Zins über 10 Jahre, da muss man natürlich auch wieder, wie wir es jedes Mal sagen, das ein bisschen relativieren, weil wir haben jetzt hier Baufizins 10 Jahre, sagen die aktuell, wenn wir es jetzt hier auf März beziehen, was ist hier, 3,6%? Das ist natürlich hier wieder über alles, ne? Also da sind auch Leute drin mit Eigenkapital und so weiter und Eigennutzer. Die Kaufnachfrage ging hier massiv nach unten.
Muss man ein bisschen größer machen, damit dass die Legende sichtbar ist. Genau. Also die ganze Sache startet hier im Januar
22, genau.
2022, quasi mit dem Angriffskrieg dann auf die Ukraine im Februar. Ja, und dann ist ja die Inflation auch massiv gestiegen. Und die Zinsen haben dann ja bis Juni sind hochgeschnellt. Man muss ja auch sagen, wir hatten ja dann schon im Januar, Februar schon eine hohe Inflation gehabt. Das hat ja ein bisschen gebraucht.
Ja.
Ne? Das muss man auch sagen. Aber dann kam so der Zinsschock an. Ich weiß noch, im März hatte ich noch 1,9% auf 10 Jahre finanzieren können.
Das war 22. Ich muss jetzt mal sortieren.
Genau,
22.
das siehst du auch. Das siehst du auch. Das ist also
Ja.
auch dem entsprochen.
Ja.
Ne? Also da war die Inflation schon bei 5%. Ja? Und dann ging das ja wirklich im Wochenrhythmus nach oben. Das siehst du auch. Ne? Also
Ja.
diese krasse Kurve dann. Und ja, dementsprechend ist dann halt die Kaufnachfrage gesunken.
Und da
Ne?
sieht man hier wieder unseren Öltanker, wie träge der ist. Es ging hier erstmal weiter, ne? Der Zins ist massiv gestiegen, aber die Nachfrage ging trotzdem, ich sag mal so, hat normal stagniert. Leicht
Ja.
im Plus nur.
Ja.
Dann, das kann ich bestätigen bei uns im Maklerunternehmen. Ab Q3 22 war tote Hose.
Ja, man muss man mal überlegen, die Leute, die da noch finanziert haben, die haben ja hohe Kaufpreise mit hohen Zinsen finanziert. Die sind ja quasi ins offene Messer reingelaufen. Das sagen wir auch immer, Leute, ja, verliebt euch nicht in die Immobilien und so war es dann ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Die haben dann das Objekt geprüft, da waren viele Sachen dann schon in trockenen Tüchern. Und dann war die Zinssituation eine ganz andere und die Leute haben dann wahrscheinlich die Geschäfte durchgezogen, weil in dem Moment war es ja der schwierigste Markt, weil die Verkäufer, die kamen ja
Genau.
alle von, keine Ahnung, 14 Jahre Party,
Genau.
nur steigende Immobilienpreise und die haben ja in dem Moment gar nicht mit sich
Nee, da war hier nichts
verhandelt.
mit. Hier, es kommt keine. Ja, komm, wir haben Zeit, wir müssen nicht verkaufen. Warten wir halt ein halbes Jahr. Ja,
Muss es ist,
ein
ja.
paar Blöde gab es anscheinend noch, die das dann mit weggezogen haben. Oder halt ein bisschen EK und dann halt, ja, passt schon irgendwie vom Zins. Naja, so hat sich das dann hier halt entwickelt. Und jetzt haben wir ja wirklich hier anderthalb, 2 Jahre wirklich Zinsparty gehabt, ne?
Ja, aber die sprechen ja quasi der Zinsschock. Das ist ja bis in den Oktober, November 22 dann reingegangen, wo man gemerkt hat, okay, das muss der Markt erstmal verdauen. Also bis dahin sind ja auch die Zinsen dann nochmal kräftig angestiegen und die Nachfrage hat ja dann, würde ich sagen, im August, September, auch noch im Sommerloch, dann ihren Tiefpunkt erreicht. Da gab es so gut wie keine Transaktion, das können wir auch berichten.
Ja.
Und das war schon auch ein heftiger Zustand, Schockstarre, ja. Und dann, ja, war dann ab Dezember, haben die Leute sich dann an dieses etwas höhere Zinsniveau gewöhnt. Und dann ist es ja auch so, wie du es gerade gesagt hast, ne? Irgendwer, der dann verkaufen wollte, der hat nach 6, 7 Monaten gemerkt, ist nicht vorbei, diese Phase der höheren Zinsen, und es kommt halt keiner, ne?
Da hatten wir auch so einen krassen Artikel hier mit Käufer und Verkäufer treffen sich nicht mehr, ne? Die kommen nicht mehr zusammen.
Dieses Bid-Ask-Problem, ne? Das
genau.
Genau.
Der eine wollte halt viel haben und der andere hat halt nicht so viel bezahlt. Und das ist halt dann das Problem, dann finden die sich halt nicht.
Ja, ich meine, überleg doch mal, du warst beim Zinsniveau bei einer Kaufpreisfinanzierung, warst du ja dann im Oktober, November schon in 22, dann auch schon ganz locker mal bei 4,8.
Ja. Guck mal, du hast hier, guck mal hier, wenn wir das hier, das ist ja der Peak hier während des Zinsschocks. Das war weit über dem, was wir heute haben.
Ja, heute ja, aber du siehst dieses Allzeithoch vom Oktober, das war schon...
Genau, das war hier, da waren wir, hier waren wir bei Kaufpreisfinanzierung über 5%.
Genau, und da waren wir so 4,7, 4,6, 4,7. Aber das ist schon heftig, also damit kannst du auf jeden Fall jetzt nicht eine Immobilie mit 3,5 bis 4% Mietrendite finanzieren. Und das war ja das, was die Verkäufer dann noch in, sag ich mal, okayen Lagen verlangt haben. Und ja, da passiert halt gar nichts. Ne?
Nee. Nichts.
Geht es nicht auf.
Wir haben es ja gerade bei einer Wohnung einmal kurz überschlägig gerechnet. Jetzt rechne das Ganze mal für ein Mehrfamilienhaus.
Ja, das alles.
Da bist du tot. Geht nicht.
Aber das musst du halt, dadurch, dass es so schnell gekommen ist, dieser Zinsschock. Ja, also wir reden ja hier von, ich sag mal so, wenn ich die Finanzierungskonditionen mir anschaue, 2,5% ist ja noch okay. Ja, dann reden wir hier vom Mai.
Oder was
bis Oktober, ja, also so schnell ging der Zins dann rasant nach oben und das ist halt heftig. Das kriegen ja auch viele Leute gar nicht mit, weil sie nicht jeden Tag finanzieren.
Deswegen ging hier das ja auch noch ein Stück lang so weiter.
Genau, die sind dann das erste Mal die dann wollen, die sind dann zur Bank gelatscht und haben gemerkt, 5% Zinssatz,
abfahren. Nee, das kann nicht stimmen, geht nicht.
Ja, und derzeit haben uns ja auch Notare berichtet, dass reihenweise Notartermine geplatzt sind. Also man muss sich auch immer wieder vorstellen, was das für ein Orkan war, ja, der da...
Du musst ja auch sehen, von welchem Markt kamen wir denn, ne? Wir kamen ja aus dem Markt, wo du rufst den Makler an und sagst, ich will das, was soll ich tun, damit ich es kriege? Ja, am besten gleich morgen zum Notar. Ja, okay, gut, dann machen wir schon mal einen Termin, ich kümmere mich um die Finanzierung. Ja, geil. Das war ja so.
Das war so, ja. Und jetzt war es genau so, dass die Leute, ne, die kaufen ja nicht jeden Monat. Die haben ja nicht gesehen, oh, jetzt ist 2%, jetzt ist 3%, 4%, sondern die haben schon gemerkt vielleicht, dass sich medial da irgendwas getan hat, dass die Zinsen steigen, ja. Aber am Ende des Tages sind die dann im Juni zur Bank gegangen, haben sich das Objekt vielleicht im März angeschaut, haben es im April geprüft und haben gemerkt, uiuiui, ich habe hier 3,5 bis 4% Mietrendite. Zinssatz liegt jetzt schon bei 4% plus 2% Tilgung. Da muss ich ja 300 Euro raufpacken. Und wie gesagt, ich habe mit vielen Notaren gesprochen, die gesagt haben, in der Zeit sind reihenweise Notartermine geplatzt, weil das nicht mehr finanzierbar war, was man sich vorher angeschaut hat. Da sind Leute vorm Notar haben gesagt, nee, morgen machen wir nicht, müssen wir absagen, zu wenig Rendite. Geht nicht mehr. Das war das krasseste Jahr. Alter, das war so heftig, was da im Immobilienbereich, ihr müsst mal vorstellen, wir sind 14 Jahre nur nach oben gelaufen, die Nachfrage ist immer, ihr seht ja auch, wie die Nachfrage, obwohl da kommen wir gleich zu, wie die abgegangen ist, das ist unglaublich.
Ich habe auch gelesen, jetzt, ich weiß gar nicht, das war letzte Woche, glaube ich, ein Artikel, es wurden in Deutschland Billionen vernichtet.
Ja, das glaube ich sofort.
Das ist verrückt.
Bei uns nicht, bei uns werden Billionen gemacht. Nein, nicht viel, aber die Situation, muss man ja sagen, die wir danach bekommen haben, die war tipptopp. Ja, also dass wir wirklich uns die Immobilien wieder aussuchen konnten, die prüfen konnten, was wollen wir ankaufen. Das war das Beste, was uns jemals passieren konnte. Ne? Also, dass der Zins so steigt und den Markt mal wirklich wieder auch für Leute, die professionell was machen wollen, die Schnäppchen machen wollen, da mal wieder eine Gelegenheit einfach zu bieten.
Ich muss sagen, ich finde, das hier habe ich so nicht gespürt. Weil am Ende des Tages, guck mal, wir sind ja jetzt hier, wenn man das so mal so betrachtet, hier war ja völlige Eskalation im Markt. Hm. Das war ja hier maximal 1% Zins. Hier, gib mir das Objekt, scheißegal wie. Und da sind wir ja hier jetzt, was ich gerade gesagt habe, wo ja kaum Konkurrenz im Markt ist. Da sind wir ja nur ganz, ganz marginal drunter.
Ja, also ich glaube schon, also selbst habe ich es auch gespürt, dass dort mehr Leute dann zurückgekommen sind in den Immobilienmarkt, mehr gemacht haben. Also wirklich im Zinsschock haben nur ganz wenige Leute, verrückte Leute wie wir, gekauft. Und dann kamen die anderen, die wussten dann, 4% ist der Zinssatz. Und ich glaube auch, die Marktrealität bei den Verkäufern, die kam dann auch irgendwann an.
Das ist ja hier in Nähe, wie gesagt, 1% Zins. Das habe ich so nicht gespürt.
Ja.
Weder bei uns im Maklerunternehmen noch in der Konkurrenz.
Das, was du halt siehst, ist halt im November, Dezember. Ja, dann sind die Zinsen halt zurückgegangen und das ging medial komplett durch die Bundesrepublik. Von wegen, Zinsen liegen jetzt wieder bei 3,5%. So war es ja auch. Gucken wir uns später nochmal an. Und dann sieht man ja auch, dass der Zins, die Zinssteigerung zu März, die ist eigentlich ein bisschen zu gering, weil der Zins eigentlich danach wieder viel stärker gestiegen ist. Aber das ist egal.
Angebot gegenüber der Nachfrage. Da gehen wir jetzt zurück bis Start Corona quasi. Anfang 20 ging er im, glaube ich, März, Februar, März ging das ja los. Da sehen wir hier, dass ja noch, da war das Geld noch super günstig. Und die Nachfrage, ja, die ist halt hier noch während Corona nochmal extrem gestiegen. Und hier haben wir quasi den Zinsschock, den wir uns eben angeguckt hatten, wo das quasi komplett weggebrochen ist und das Angebot völlig nach oben geschossen ist.
Ja, du siehst aber auch, dass das Angebot in der Zeit auch gesunken ist, ne?
Das sind hier Zahlen von Scout. Das heißt, das Angebot ist gesunken, weil weniger inseriert wurde. Ich glaube nicht, dass da weniger verkauft wurde. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass mehr offline verkauft wurde, weil die Leute einfach mehr nachgefragt haben. Halt off-market nichts mehr weggegangen ist, weil die Leute halt die ganzen Vertriebe wahrscheinlich da auch richtig mit den Ohren geschlackert haben und sie über die Portale gehen mussten.
Ich meine, wenn du jetzt mal reinhaust, einfach wie krass dieses Überangebot ist.
Das hat sich verdoppelt. Hier. Ja, kann ich in Leipzig absolut bestätigen. Hier von 80, was ist das hier? Indexiert 80, bisschen über 80 auf über 160.
Das ist brutal. Aber das ist halt auch das Gute, das haben wir am Wochenende ja auch wieder festgestellt am Workshop. Die Leute, die heute einsteigen in den Immobilienmarkt, die haben eigentlich das komplette Angebot auf den Portalen verfügbar und müssen halt keine Off-Market-Strategie wählen, sondern können sich dann hier Cherry-Picking-mäßig hier die besten Immobilien einfach aus den Portalen raussuchen. Das ist so perfekt.
Genauso ist es.
Mega. Und jetzt, ja, sieht es halt wieder ein bisschen anders aus, ne?
Genau, wir sind jetzt hier auch wieder bei der Nachfrage bei, ich sag mal so 120, ne? Wenn wir jetzt hier das vergleichen, hier Start Corona waren wir bei 100, sind jetzt ein bisschen so im, ja, in dem Bereich, wo wir maximal bei Corona waren. Angebot ist aber nicht so krass zurückgegangen, hatten wir auch schon mal besprochen, weil wahrscheinlich jeder, der anfragt, nicht kaufen kann.
Ja, das ist einfach, momentan setzen die Banken da sehr hohe Maßstäbe. Also wir kennen ja das Thema zum Beispiel Stressannuität. Bedeutet, ich habe eine Zinsbindung über 10 Jahre und die Bank kalkuliert dort dann am Zinsbindungsende mit einem Zins. Und weil es ein Zinsänderungsrisiko geht, kann sie ja nur mit einem höheren Zins kalkulieren, als der, der jetzt schon ist. Damals war das so 5-6% beim Zinsniveau von 1%. Das ist also auch nachvollziehbar. Heute sind wir halt schon bei 5-6% oder 4-6% Zinssatz mit Tilgung. Dann kann ich eigentlich eine 6er Stressannuität ansetzen. Das heißt, sie sind ja zum Beispiel Deutsche Bank auf 9% Annuität gegangen. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Bedeutet, wenn ich dann eine Restschuld habe von 200.000, ja, dann bucht mir die Deutsche Bank dort 9%, also ja, 18.000 pro Jahr an Stressannuität ein. Das ist schon ganz schön viel. Bei 200.000 Restschuld, das ist ja auch nicht viel. Ja? Also 9er Annuität, das haut schon rein. Und dann war es ja auch so, dass die Kosten für die Lebenshaltung gestiegen sind in Deutschland. Und das haben viele Banken dann auch mit berücksichtigt und haben die Pauschalen halt für die Lebenshaltungskosten einfach massiv nach oben gesetzt. Also ich habe Banken zum Beispiel, die mit 2.000 bis 2.500 Euro Pauschale rechnen. Und da ist schon mal manchmal so 70% des Nettogehaltes weg, ohne dass man noch eine Eigenmiete hier in die Haushaltsrechnung ansetzt. Und bei dieser Kapitaldienstberechnung, wie das heißt, bankentypisch, da muss man halt auch einen positiven Wert ausweisen. Ansonsten ist man halt nicht finanzierbar. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Punkt. Da scheitert es oft und das sehe ich auch bei mir dann, wenn Leute zu mir kommen, dass es dann doch auch bei guten Bonitäten mittlerweile herausfordernd ist, die halt zu finanzieren. Und viele Banken ziehen sich auch aus Märkten zurück. Ich hatte mich ja mit einer Bank in Dresden unterhalten, die du mir empfohlen hast, von Engel & Völkers. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, wir waren damals offensiv gewesen, haben unser Kreditprogramm erweitert. Wir kommen gar nicht aus dieser Region, aber wollten halt das Geschäft machen. Er sagt aber, mittlerweile hat er das komplett eingestellt. Die machen da gar nichts mehr. Und die sind nur noch in ihrem lokalen Markt unterwegs, wo sie sich unterhalten. Also das Kreditengagement der Banken an für sich ist auch stark zurückgegangen. Ne? Und das ist halt dann noch eine große Herausforderung. Es gibt halt aus meiner Sicht aktuell vielleicht 5 Banken, jetzt außerhalb dieser regionalen Banken, die es dann vielleicht noch überall gibt, die das eigentlich das ganze Kreditgeschäft machen. Ne?
Da sehe ich aber auch ab und zu mal so Leute, gerade auch beim Accelerator-Programm, die dann sagen, ja, ich war hier bei irgendeiner Regionalbank, die hat hier richtig was rausgezaubert. Ja, crazy. Das gibt es halt ab und zu mal.
Ja, natürlich, das gibt es immer.
So. Genau, aber das ist schon hier, sehen wir es auf jeden Fall, Angebot ist auf jeden Fall sehr hoch. Und das hat sich auch jetzt hier nochmal während des Zinsanstiegs nochmal weiter gesteigert. Ne? Wir sind jetzt hier bei 170 gewesen in der Spitze.
Ja, das kann halt sein, dass weil die Nachfrage ja so hoch ist und das jetzt wahrscheinlich sehr oft dann an der Finanzierung scheitert, dass wenn die Zinsen jetzt ein bisschen nachgeben, dann natürlich für die Investoren auch wieder ein anderes Risiko-Renditeprofil da ist und dann auch wieder mehr vertransaktioniert wird. Ne? Also ich denke, ja,
dann würden die Anfragen halt. Momentan laufen die halt überwiegend, würde ich sagen, ins Leere.
Ja, absolut. Ja. Deswegen, also was ist so das Fazit, wenn man in den Immobilienmarkt jetzt noch einsteigen möchte, ist wahrscheinlich jetzt noch ein guter Zeitpunkt.
Genau. Solange man also die Finanzierung bekommt. Ne, das ist halt so das Nadelöhr. Dann haben wir hier noch die Einflussfaktoren. Das sind ein paar. Natürlich die steigenden Zinsen, wir haben es gesehen. Ja, also die haben jetzt ja hier richtig den Markt crashen lassen.
Ja, es waren die nicht steigenden Zinsen, sondern es war eigentlich die Regulierung, die den Markt crashen lassen hat.
Was meinst du?
Naja, das Problem war ja, dass die Mieten halt nicht entsprechend steigen konnten, weil wir hatten ja in den USA dasselbe Phänomen.
Ja, aber am Ende des Tages, die Zinsen sind halt hochgeschossen, die Mieten konnten halt nicht hinterherkommen.
Genau, das Problem sind die Mieten, weil wir haben das gleiche Phänomen, wie gesagt, in den USA, die Zinsen sind hochgegangen. Ja, und die Preise sind halt nicht eingebrochen, weil entsprechend die Mieten mitgekommen sind. Ja? Ja, das ist in Deutschland das Problem, die Regulatorik. Das wäre das nicht da gewesen, also hätten wir unseren Preis für den Mietraum selbst bestimmen können. Hätten wir auch gesagt, wenn die Inflation hier um 10% steigt, zum Beispiel im Oktober 2022, glaube ich, war es dann gewesen, dann müssen wir auch die Wohnkosten entsprechend steigern. Das war ja ganz normal. Und dann noch in Kombination mit dem Markt, den wir haben, dass wir einen massiven Nachfrageüberhang haben, halt auch bei den Mieten, dass die Leute halt keine Wohnung mehr bekommen, hätte dazu geführt, dass die Mieten halt viel stärker ansteigen und natürlich das auch sehr attraktiv wäre, wieder Wohnung zuzubauen. Ja, weil es halt krasses Niveau, weil dann hätte man gesagt, okay, ja, 20 Euro ist halt die Kaltmiete oder 25 Euro, die muss man halt nehmen und das müssen die Leute halt auch zahlen. Aber das kannst du ja nicht verargumentieren, wenn du sagst, du hast 6 Euro Kaltmiete im Bestand,
ja,
und 20 Euro im Neubau.
So ist es. Zumal da ja auch immer noch mehr die Luft rausgelassen wird im Bestand. Haben genau, wir jetzt gerade ja gesehen bei den Mietspiegel den Entwicklungen.
Genau. Und weniger Regulatorik. Wie gesagt, man kann jetzt versuchen, die bestehenden Mieter zu schützen und so eine Kappungsgrenzen einzuführen, aber im Prinzip ist es nicht sozial, weil da Investoren abgehalten werden, dann halt neue Wohnungen zu bauen, die halt dringend gebraucht werden. Ne? Das ist ja das Problem.
Ja, absolut. So, haben wir Nachfragedruck. Ich habe gerade hier noch einen anderen Artikel gelesen im Wohnbarometer. Die machen ja hier regelmäßig neue Artikel. Keine Ahnung, da kommt gefühlt zweimal die Woche was raus. Jeder Zweite sucht länger als ein Jahr nach einer neuen Wohnung.
Das muss man sich mal reinziehen.
Was darf man umziehen, das geht halt nicht.
Ja.
Was ist da los?
Ja, aber es bringt nichts. In dem Moment, man müsste sich das mal vorstellen, das wäre so, als würden jetzt 20 Leute von Leipzig nach Berlin fahren wollen und es gibt nur ein Auto. So ist unser Markt im Wohnungsbereich, aber wir haben nichts davon, weil der Staat sagt, diese Fahrt darf maximal 100 Euro kosten. Das ist unser ganz, ganz, ganz großes Problem.
Ja.
So, dann wird ja keiner kommen und sagen so, oh, da stelle ich jetzt aber mal neue Autos bereit, sondern ich kann maximal 100 Euro verdienen, deswegen werden vielleicht sich nur 3 oder 4 Leute dann zukünftig entschließen, da diese Fahrt anzubieten. Das ist das Problem. Das ist, ja, und dann natürlich noch die Regulatorik in dem Bereich, wenn du was bauen willst, das haben wir ja jetzt auch komplett abgekriegt mit unserem Bauprojekt. Ja. Das ist ja wirklich auch manchmal sehr spannend.
Und da kommen Sachen manchmal auf den Tisch, da hast du nichts von gehört, das kannst du dir nicht von träumen.
Also der Nachfrage, also die steigenden Zinsen waren auf jeden Fall sehr negativ auf den Preis. Also haben da sehr negativ auf den Preis eingewirkt, auf die Nachfrage. Der Nachfragedruck, der kommt ja quasi aus dem Mietmarkt jetzt eigentlich. Mhm. Ne?
Ja.
Und auch wieder jetzt von den Käufern, die haben wir jetzt auch gesehen ein bisschen, aber da scheitert es wahrscheinlich oft an der Umsetzung, weil das sehen wir im Immobilienmarkt noch nicht, dass die Transaktionszahlen auch dementsprechend so stark gestiegen sind. Da hatten wir eher andere Statistiken, glaube ich, auch das letzte Mal gezeigt, dass es da einen moderaten Anstieg gibt.
Ne? Ja, also ich sehe es nicht, dass es hier dass hier sehr, sehr krass ausufert und steigt.
Dann haben wir die energetische Komponente.
Ja, das ist ja hier die sagt man so, die Lieblingssau, ne?
Ja, das Problem, glaube ich, ist, dass Menschen nicht besonders gut sind in abstrakte Gefahren erkennen. Ich glaube, so urzeitlich geprägt sind wir eher so, dass wir schnell improvisieren können.
Wenn der Tiger da ist.
Genau, sofort auf Gefahren reagieren können. Aber ich glaube, es ist nicht so unsere Stärke, einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt was tun, weil zwar sonst haben wir 2045 oder 2050 in dem Fall ein großes Problem. Ja, und da ist quasi so viel Zeit dazwischen und wir spüren das noch nicht. Das ist auch das Problem. Also hätten wir jetzt andauernd Pain, so aus dem Klimawandel, jetzt schon sofort, ja, also nichts zu essen oder irgendwas anderes, ja, jeden Tag ein Riesensturm über unser Grundstück, dann würden wir sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich was tun. Aber dadurch, dass wir das weder spüren, Punkt 1, und es noch so weit weg ist, sind die Leute da nicht so handlungsaffin, wenn ich das mal so nennen
darf. Ja, klar. Es ist halt super abstrakt. Wie willst du das greifen? Das Thema ist, wenn du jetzt hier die Dürre und die Stürme und sonst was hast jede Woche, dann ist ja der Ofen schon aus. Dann war es ja schon.
Das ist das Problem. Das Dilemma besteht halt darin, dass du das jetzt bis zu 2050, so war es halt im Pariser Klimaabkommen, also das sind halt auch nur Wissenschaftler. Wie heißt dein Witz da immer? Wissenschaftler fanden heraus.
Wissenschaftler haben herausgefunden, sind aber wieder reingegangen.
Ja, genau. Ne? Also, ne, also im Pariser Klimaabkommen wurde halt gesagt, okay, bis 2050 maximal 1,5 Grad. Deutschland, Energiewende, hat sich dann verpflichtet, sogar ambitionierter vorzugehen und gesagt, okay, bis 2045 will ich klimaneutral sein, ja. Und das normale Ziel ist 2030 von der EU maximal 55% der Energie zu verbrauchen, wie zum Basisjahr 1990. Und da hat Deutschland auch nochmal gesagt, okay, 55 ist uns zu wenig. Wir machen 65%. Ja, und das will Deutschland erreichen. Und eigentlich kommt man hier im Immobilienbereich, weil wir hier wirklich massiv Emissionen verursachen, auch CO2 emittieren, hier ist ja ein kranker Handlungsbedarf eigentlich gegeben. Sehe ich aber da draußen nicht.
Nee. Auf gar keinen Fall. Und wenn halt wirklich nur, wie wir es ja auch schon ein paar Mal besprochen hatten, wirklich nur das Minimum.
Ja, das absolute Minimum. Und ich habe ja vorhin mit dir über ein, zwei Zahlen geredet. Man muss sich das einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich hätte man damals, also mit dem Pariser Klimaabkommen 2019, hat man schon gesagt, man muss die Sanierungsquote ab sofort im Gebäudebestand verdoppeln von 0,9% auf roundabout 1,8%. Ja, also 1,8% aller Bestandsgebäude müssten eigentlich ab 2019 schon energetisch saniert werden, damit man das überhaupt schafft, dass man 2045 diesen Wert erreicht. Und du hast mir jetzt gesagt, deine neueste Zahl ist, dass wir jetzt runtergegangen sind von 0,9 auf 0,7, ne?
Mitte April waren wir bei 0,7, was die Themen angeht. Und jetzt muss man sich auch nochmal reinziehen. So das erste Ziel, was wir haben, ist ja Energieeffizienzklasse D. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, glaube ich, 45% oder 47% aller Objekte in Deutschland, die da drunter, die schlechter sind.
Nee, erst ist E, 2030 und dann 2033 ist D.
Ja, ja, aber 45% oder 47% der Objekte in Deutschland sind unter D. Und jetzt muss man sich mal reinziehen, wenn du sagst, du willst halt dann die A erreichen oder die B. Ja, hä?
Ja, das ist ja das Ziel, das ist ja nur der erste Zwischenstep.
Ja, genau, deswegen sage ich ja, da muss ja jeder ran, der jetzt nicht neu gebaut hat eigentlich.
Genau, und ich sag mal so, viele reden ja über diese Zwangsenteignungsgeschichte und so weiter, ne? Das nervt mich auch hart, ne? Also, weil das ist ja aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas jetzt kommt, ne? Bei 2% Inflation. Aber das Thema Sanierungszwang, das kommt und es gibt es ja auch schon. Ja, also viele Leute denken, boah, das ist ja was ganz Neues. Nein, es gibt auch schon Sanierungszwang. Zum Beispiel im Gebäudeenergiegesetz steht drin, dass zum Beispiel die obere Geschossdecke, ja, dämmen musst, wenn die halt ungedämmt ist oder das Dach da drüber, also eins von beiden, ja, und wenn du das jetzt kaufst, ja, dann musst du das schon machen, also es gibt schon Sanierungszwang, ja, oder zum Beispiel, wenn du eine Bauteilgruppe anfährst, zum Beispiel Fenster und 10% der Fenster austauscht, ja, musst du alle Fenster dann auf einen gewissen Standard bringen, also es gibt bereits schon Sanierungszwänge. Und da, glaube ich, wird es die Bundesregierung so machen, weil sie beim Heizungsgesetz gemerkt hat, wie stark da der Widerstand ist. Das wird sie dann nicht so machen, so ab heute müssen alle das sanieren, sondern es wird sukzessiv einfach, zum Beispiel jetzt im Gebäudeenergiegesetz, ja, werden sukzessiv einfach die Anforderungen Stück für Stück erhöht. So wie wir das auch medial gesehen haben mit dem Zins. Ja, der Zins ist gefallen, halt über 3 Monate. Irgendwann haben die Medien darüber berichtet, weil es so signifikant war. Ja, und dann ist es jetzt mittlerweile fast, ja, wieder um 50% gestiegen zu dem Wert, der eigentlich eingespart wurde. Aber keiner berichtet drüber, weil es halt zu wenig ist. Und ich glaube, so wäre jetzt meine Glaskugel, dass das sukzessiv kommt, weil wir müssen diese Ziele ja erreichen. Es bleibt ja nichts ganz anderes übrig, wenn wir klimaneutral werden müssen. Da muss jeder mit seiner Immobilie halt dann sich einen Plan machen, wie er das schafft. Ne?
Und das hier nicht mehr lockerflockig in Immobilien investieren und let's go.
Ja, wir haben uns ja auch zwei Sachen entschieden, sei schon ausgetauscht, die wichtig sind. Punkt 1 ist, ihr macht jetzt nochmal eine Mieterhöhung nach ortsüblicher Kaltmiete zum Beispiel. Das ist dieses Standardverfahren. Da dürft ihr 20% oder 15% in 3 Jahren erhöhen. Leute, macht das bitte, weil im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass das auf 11%, von 15% auf 11% gesenkt werden soll. Und wir können dafür beten, dass Marco Buschmann das nicht macht. Ja, bei der Mietpreisbremse hat er es jetzt verlängert. Ja. Punkt 1, aber tut das, warum? Weil ich glaube, dass die nächsten Jahre, da wird es jetzt nicht so eine krasse Mieterhöhung nach ortsüblicher Kaltmiete werden, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Sanierungsumlagen machen. Ja. Dass wir die Energieeffizienz der Häuser verbessern und da dürfen wir bei Mieten von 7 € pro Quadratmeter und mehr 3 € umlegen. Und das innerhalb von 6 Jahren.
Da hoffe ich mal, weil die Regulatorik kann ich mir auch vorstellen, beziehungsweise die Schreie kann ich mir vorstellen, werden auch lauter, wenn es dann da wirklich dran geht, dass viele Leute das machen, wie es jetzt auch ja der Fall war, zum Beispiel, als der Index so abmarschiert ist, ja, hier schwierig, wie sollen die Leute und so weiter, dass da eine zunehmende Regulatorik reinkommt. Wir haben ja, was du gesagt hast, 3 € bei über 7 €, 2 € bei unter 7 €, Umlagemöglichkeit. Und auch das wurde ja schon eingeführt, diese Kappung. Wir hatten ja früher unbegrenzt.
Genau, 11% unbegrenzt. Das wäre krass, wenn wir das heute noch hätten. Ich würde mich wirklich dumm und dusselig sanieren. Also,
jetzt haben wir 8% gekappt, vorher waren es 11% ungekappt.
Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich muss jetzt mein Gebäude, und das betrifft auch Eigentümer in Wohneigentümergemeinschaften, also wenn ihr jetzt eine einzelne Wohnung kauft, weil in dem Moment, zwei Sachen sind wichtig. In dem Moment, wo das Gebäudeenergiegesetz einen Mindestwert verlangt, könnt ihr als Miteigentümer auf eure Eigentümergemeinschaft zugehen und sagen so, lieber Eigentümer, das ist der gesetzliche Mindeststandard, let's go. Ja, und das ist dann nicht mehr so, wo sich einzelne Eigentümer dann entscheiden, zu sagen, wir wollen das energetisch modernisieren, sondern sie sind verpflichtet. Und jeder aus dieser Eigentümergemeinschaft kann kommen und sagen, ich möchte jetzt, dass ihr mir hier diesen Mindeststandard nach GEG, dass ihr mir den herstellt. Und das wird dann spätestens dann gemacht, wenn der Mieter ja auch merkt, dass dieser Standard nicht, der Mindeststandard nicht erfüllt ist, Zum Beispiel, dass man die Heizungsrohre isoliert, wäre jetzt auch nochmal so ein weiteres Beispiel. Ja, weil viel Heizenergie geht ja vom Heizkessel in die Wohnung dann verloren. Ja, also da kann Mieter bereits heute auch schon mindern. Oder obere Geschossdecke, das ist ein Mindeststandard, kann heute auch schon mindern, wenn das nicht durchgeführt wurde, ja. Und da kann halt, wie gesagt, jeder kommen. Also wenn wir jetzt hier eine Eigentümergemeinschaft sind und ich sage, Leute, Energiestandard ist jetzt aber verpflichtend bei D und es muss dies, das, jenes gemacht werden, ja, dann sind alle verpflichtet, müssen eine Sonderumlage zahlen und das entsprechend dann durchführen. Ja, da führt kein Weg vorbei. So, und das Zweite, und das ist viel wichtiger, ihr habt ja 3 Euro, die ihr innerhalb von 6 Jahren umlegen könnt. Und wir haben ja eigentlich nur noch in roundabout 18 Jahre. Mhm. Ne? Bedeutet, ihr könnt eigentlich jetzt euch einen Sanierungsfahrplan machen und sagen, alle 6 Jahre, also heute beginnend, mache ich eigentlich jetzt eine Umlage von 3 Euro, in 6 Jahren nochmal eine Umlage von 3 Euro und in 6 Jahren nochmal eine Umlage von 3 Euro. Rein theoretisch, wenn ihr das Objekt so lange haltet. Wenn ihr es jetzt zum Beispiel heute eine Umlage macht von 3 Euro und dann in 10 Jahren verkauft, ja, oder habt 2x 3 Euro Umlage gemacht heute und dann nochmal in 6 Jahren, ist auch okay, weil die Objekte, die einen schlechten Energiestandard haben, ja echt mittlerweile einen krassen Abschlag haben und das würdet ihr ja dadurch heilen, dass ihr erstens mehr Miete habt und zweitens das auf einen besseren Energiestandard holt. Ja? Aber überlegen wir mal, wir haben jetzt hier in Leipzig eine Wohnung mit 7 Euro, das ist das, was Paul auch sagen wollte. Jetzt machen wir eine Mieterhöhung nach ortsüblicher, ist immer wichtig, dass ihr das vorher macht, dann sind wir vielleicht bei 8. Ja? Und dann, ne, weil die Miete, wenn ihr jetzt 3 Euro Umlage macht, dann seid ihr bei 11. Ja? Und das ist schon heftig. Und da könnt ihr auch vergessen, dass ihr mit dem Mietspiegel wieder auf 11 kommt. Das heißt, die nächsten Jahre werden eigentlich die Mietspiegel für euch dann irrelevant, wenn das energetische Thema mehr drückt. Ja? Weil ihr dann eigentlich nur noch die nächsten Jahrzehnte, sage ich jetzt mal 2 Jahrzehnte zumindest, nur noch aus diesen Umlagen eigentlich arbeitet. Weil, wie gesagt, dass der Mietspiegel bei 11 dann irgendwann ist, das glaube ich nicht. Und dann, nach 6 Jahren, könntest du ja die Miete rein theoretisch, wenn du es wieder voll ausschöpfst, auf 14 Euro ziehen.
Und der Mietspiegel wird ja immer mehr entschleunigt, haben wir jetzt ja gesehen.
Ja, genau, brauchst du aber. Aus meiner Sicht brauchst du den Mietspiegel eigentlich die nächsten Jahre nicht mehr, weil du wirst einfach nur noch energetisch modernisieren und dann mit der Umlage arbeiten. Und das sind ja krasse Mietsteigerungen. Also wir würden ja eigentlich jetzt sagen, dass wir mit einer Miete heute von 7 Euro machen wir eine Mieterhöhung ortsüblicher Kaltmiete, ne, das letzte Mal quasi.
Was ja eigentlich, muss man sagen, bei 7 Euro schon mal fast gar nicht mehr geht.
Ja, richtig, das ist der Mietspiegel manchmal, heute schon gar nicht. Ne? Da kommt auf die Wohnung Lage an, aber oft ist es tatsächlich darunter. Und dann ballerst du das erste Mal von 8 auf 11 und dann auf 14. Das heißt, du hast die Miete eigentlich innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Und da kann mir auch keiner sagen, dass wenn du so gut sanierst, so ein Objekt hast mit so einer krassen Miete, dass das dann noch den gleichen Wert hat, was du heute schon günstig eingekauft hast, was dann in 10 Jahren den gleichen Wert hat mit der doppelten Miete.
Kannst du wissen, dass die Leute da auf jeden Fall richtig picky werden, was da irgendwelche Objektkäufe angeht. Ne, wenn das energetische Thema, ich sag mal, so richtig durchgedrungen ist, da wird nicht mehr jemand entspannt hier E oder F wegziehen.
Ja, das Problem, was ich jetzt sehe, ist eigentlich, jetzt reden wir von einer Miete von 14 Euro. Ist die dann diese Miete überhaupt überall leistbar? Das ist ja auch, wir gehen ja gleich auf das Thema, was soll man kaufen, was soll man nicht kaufen? Und jetzt schließt ja der Kreis. Also kann ich zum Beispiel in Dessau sagen, ich bin verpflichtet, energetisch zu modernisieren, aber kann ich dann sagen, okay, lieber Mieter, du zahlst jetzt 9 oder 10 Euro, optisch hat sich jetzt in deiner Wohnung vielleicht nicht viel getan, ja, aber wir haben von außen gut gedämmt, ja, aber du zahlst jetzt dafür von 5, gehst du dann auf 8 und dann vielleicht auf 11 Euro. Das glaube ich nicht, dass das in den Lagen passiert.
Naja, ich glaube, das ist überall, wo so mittelmäßig gezahlt wird. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt jemanden, der, keine Ahnung, der das nicht so ernst nimmt und nicht so durchzieht, da wird der Mieter auf jeden Fall sagen, ja, ich ziehe auf jeden Fall in die Wohnung für 8 Euro vom Nachbarn. Weil die 15 Euro will ich mir nicht leisten, weiß ich nicht.
Genau, du bist also in gewissen Lagen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Dessau, Chemnitz,
Müssen nicht mal die sein. Das können auch normale Städte sein.
Ja, gut, aber es muss ja, also da, wo halt nicht der Druck extrem ist.
Genau, wo du hohen Leerstand hast.
Wo du mehr Leerstand hast und genau die Option dann, in andere Wohnungen zu ziehen, wo die Differenz zwischen Neubaumiete und Bestandsmiete nicht so stark auseinanderspreizt, kannst du also Punkt 1, diese energetische Umlage nicht durchführen. Und dann hast du halt Pech. Dann nehmen wir an, du hast sogar noch leere Wohnungen. Vielleicht jetzt in Dessau, hast ein 10-Parteien-Haus, 2 Wohnungen sind leer. Und du musst ja trotzdem irgendwann sanieren. Irgendwann wird das GEG dir die Vorschriften machen und dann sagst du, pass auf, jetzt habe ich 100.000 ausgegeben, aber wenn ich jetzt 3 Euro Umlage mache, dann sind meine Mieter weg.
Ja.
Ja, das heißt, du wirst verpflichtet, dann zu sanieren und kannst es nicht mehr kompensieren. Und das ist für mich so ein Grund, warum ich auch, sage ich mal, von diesen klassischen Cashflow-Standorten, die viele Leute auch gemacht haben, das war ja hier Altenburg, Zwickau, Chemnitz, Dessau, wo die gesagt haben, Leute, nimm doch lieber die Mietrendite mit weg, aber wo man auch schon weiß, wenn ich das saniere in Zukunft, bleibe ich auf den Sanierungskosten sitzen und ein Gebäude wird nun mal nicht besser. Das, was mehr wert wird, ist der Grund und Boden, nicht das Gebäude. Ja, vielleicht wird es mehr wert durch mehr Miete, aber mehr Miete kriege ich dadurch nicht. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, was heute beim Ankauf einer Immobilie, wenn wir darüber sprechen, was ist für mich ein No-Go, das muss für mich auf jeden Fall geprüft werden, wie ich das Objekt energetisch, falls es schlecht dasteht, in den nächsten Jahren fit machen kann und auch entsprechende Umlage durchführen kann.
Ich hatte mir jetzt da nochmal eine interessante Analyse angeguckt, nämlich da wurden 70 Städte verglichen, wie die Preise im Kauf- und Mietsegment sich in den letzten 8 Jahren entwickelt haben, wo es halt krass ist und wo das halt vielleicht kaufpreismäßig noch nicht bei dem Mietpreis nachgezogen hat oder umgedreht. Und wo du gerade Chemnitz gesagt hast, Chemnitz konnte nicht mit klassifiziert werden, weil die Neuvermietungsmiete von 2015 von, ich glaube, jetzt muss ich lügen, ich glaube 4,90 Euro auf aktuell 5,60 Euro gestiegen ist. Das ist, fällt in keinerlei der Betrachtungsgruppen mit rein, weil das so wenig ist. 5,60 Euro Neuvermietung.
Ja, Prost Mahlzeit an alle die, die dann Chemnitz gekauft haben. Aber ich sag mal, es gibt auch viele Investoren, die sich das Investment dann wirklich auch in, gerade jetzt in den Zeiten, es ist ja damals keiner nach Chemnitz gegangen in 2018, 2019, sondern das kam ja wirklich, als die Nachfrage nach Immobilien so stark wurde, dass man dann halt, um irgendwie 5% Mietrendite zu haben, musste man dann halt auf Chemnitz ausweichen, wenn man nicht hier tief im Markt drin war, zum Beispiel in Leipzig oder Dresden. Aber das ist genau das Problem. Du hast da eigentlich null Entwicklung und das Thema, wenn was saniert werden muss, kannst du es nicht kompensieren.
Nee. Gibt es natürlich trotzdem Spezies, die in dem Markt Geld verdienen, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt startet, ist natürlich gering, dass du halt dazugehörst.
Ja.
Okay.
Also, dann kommt das nächste Thema, Fachkräftemangel.
Hat jetzt natürlich durch die Krise und den Crash natürlich auch nochmal richtig was verursacht. Ich meine, nicht nur die ganzen Bauträger sind weg, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass viele halt auch dann nochmal rausgegangen sind aus der Branche.
Ja, ich denke auch, also Bauunternehmen, es gab ja so Reportagen auch von großen Bauunternehmen, die gesagt haben, okay, wir wissen eigentlich, dass wir bis Oktober noch Aufträge haben und danach wissen wir, es passiert nichts mehr. Und ich glaube, dieser Fachkräftemangel, der kommt aus zwei entscheidenden Richtungen. Einmal haben wir die Babyboomer und das sind auch bei mir der Elektriker, mein Klempner, die gehen in Rente und auch die Kinder von denen, die machen das auch nicht mehr, ja, Also ich sage
mal, das sind unsere Eltern jetzt.
Genau, richtig.
Das kann man sich mal angucken, wer von uns damals sich für, ich sag mal, was Handwerkliches oder halt auf jeden Fall die Richtung entschieden hat.
Ja, und es sind ja auch die Babyboomer, es sind ja auch einfach mehr Leute gewesen.
Ja, ja.
Ja, das kommt ja einfach mit dazu, dass es waren einfach mehr und gut, dass jetzt jeder studiert. Das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich weiß, wenn die beiden wegbrechen, dann wird es für mich teurer, weil dann muss ich andere Unternehmen akquirieren, die halt größer sind, dies, das, jenes, also das wird ja nicht mehr günstiger.
Ja.
Und die haben immer mehr zu tun, also das Fachkräftethema, das ist heftig, übrigens auch im Verwalterbereich. Versuch mal heute eine neue Verwaltung onzuboarden, wenn dich eine Verwaltung vor die Tür setzt, super schwierig.
Ja. Und das ist tatsächlich ein Thema.
Und jetzt kommt es dazu, das, was jetzt an Bauträgern, Projektentwicklern zusätzlich nochmal kaputt gegangen ist, ja, das muss ja irgendwann kompensiert werden. Und wenn jetzt die ganzen AFA-Geschichten kommen, Neubau-AFA, der Zins sinkt und die ganzen Themen, dann werden ja irgendwann diese Leute wieder gebraucht. Und
ja.
Die fehlen dann einfach und das wird das zusätzlich verzögern. Und was passiert dann, wenn man weiß, man braucht eigentlich 10 Autos, ja, wenn wir mal bei dem Beispiel von vorhin bleiben, ja, ich habe jetzt nur 3 Und wir werden jetzt auch noch Jahre brauchen, bis wir die restlichen 7 Autos hergestellt werden. In der Zeit sind natürlich diese 3 Autos viel mehr wert. Und so ist es auch bei Immobilien.
Plus, es gibt kaum jemanden, der die Autos repariert.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, das ist sowieso auch ein großes Thema. Momentan auch ihr als Einsteiger oder Leute, die jetzt schon länger dabei sind, freuen sich natürlich auch. Nicht nur die Immobilien sind verfügbar, sondern auch die Handwerker. Also damals war es ja so, dass man sagt, okay, ich komme nicht mal vorbei, um ein Angebot zu schreiben, also ein Handwerker, ja, also entweder beauftragst mich und das sind meine Quadratmeterpreise und nach denen rechnen wir dann ab. Aber heute ist es ja wieder so, dass du auch die Handwerker verfügbar hast. Ja, also du hast eigentlich fallende Kaufpreise, steigende Mieten, du hast Angebot auf den Portalen, du kannst die Handwerker dir ziehen. Also das ist ja wirklich eine herausragende Situation. Und da werden auch viele Leute drüber Tränen vergießen über diese Zeit. Ne? Das haben wir auch schon gesagt. Ne? Okay.
Gut, dann haben wir noch Rohstoff- und Baukosten. Das war ja schon mal ein bisschen angespannter als aktuell. Und
genau, ne? Das würde ich sagen, das hat sich wirklich entspannt.
Hat aber einen krassen Einfluss. Also ich kann mich noch an Gespräche und erinnern, wo es dann hieß, ja, das Metall für den Keller kostet so viel wie eigentlich sonst fürs ganze Haus.
Das ist so, ja. Ja. Da, und da kannst du dann natürlich auch, wenn der Zins runtergeht und der Neubau wieder anspringt, ich glaube, es wird dann ein Thema, ja, ich glaube, Rohstoffe, Baustoffe ist ja eher so ein weltweites Thema, da werden wir in Deutschland jetzt nicht einen großen Einfluss haben, ist eher so der Fachkräftemangel. Ja. Genau.
So, und Energiekosten, Gas und Öl hatten wir auch. Ganz krasse Szenarien. Da ist natürlich die Frage, wie das dann zukünftig weitergeht. Ja. Aber hat natürlich einen starken Einfluss. Und sei es halt nur der Mieter, der halt rausflitzt, weil er halt die Nachzahlung nicht bringen kann.
Also es ist schon heftig. Also zum Teil, wie gesagt, wir haben Objekte, 5 Euro Kaltmiete mittlerweile, 5 Euro Nebenkosten.
Ja.
Also Leute, die dann quasi in diesen Gaspreis-Peak, ja, wo auch der Vertrag von der WEG dann mit dem Versorger ausgelaufen ist und die da verlängern mussten, da haben wir wirklich auch so ein paar Beispiele, wo es richtig, richtig wehtat. Also das,
ich habe jetzt auch letzte Woche gerade wieder ein Inserat gesehen, 330 Euro Kaltmiete und dann gucke ich rein, Hausgeld 347 Euro. So fragen halt die Leute.
Und wir haben zum Teil ja auch die Betriebskosten gemacht, ja, und da waren Nachzahlungen dabei, 2.000, 3.000, 4.000 Euro auch für jetzt 60, 70 Quadratmeter Wohnung. Ja, also richtig, richtig brutal, was da passiert ist.
So, nicht zu guter Letzt die Inflation. Ne? Das hat natürlich auch was einen ganz starken Einfluss, ne? Sei es die Kreditentwertung, sei es die Objektwertsteigerung, was auch immer.
Ja, Kreditentwertung würde ich sehen, aber das Problem halt wirklich in der Regulatorik, dass die Mieten sich nicht entsprechend entwickeln können, weil sie halt unten gehalten werden. Ne? Ist der Politik wahrscheinlich auch ganz lieb. Aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie ungerecht das ist eigentlich, wie Vermieter behandelt werden. Ja, also ich will jetzt nicht weinen grundsätzlich, aber eine ortsübliche Kaltmiete kann ja eigentlich jeder zahlen.
Dafür ist sie ja da. Das ist genau. Das rechtlich Zulässige, was du verlangen darfst. Und normalerweise müsste das eigentlich einfach ausgeübt werden.
Genau, du sagst einfach, die ortsübliche ist 7 Euro, du zahlst 4 Euro, ja bitte am Morgen 7 Euro, weil alle anderen auch
7 Euro. Nee, das kann ja gar nicht dazu kommen, dass jemand 4 zahlt. Das geht ja gar nicht.
Ja doch, wenn jemand pennt.
Ja gut, wenn du nicht ausübst, ja okay.
Ja genau, weil so ist es ja. Wir haben ja, und guck mal, ganz ehrlich, 80%, was du da auf dem Tisch hast, wäre ja Mieterhöhung möglich gewesen, aber die Eigentümer haben es ja nicht gemacht.
Mehr als 80.
Ja, okay, das ist dann wirklich crazy.
Wo es dann hieß, ja, und Index muss gekappt werden und so weiter und so fort. Da hatte ich mir mal die Gesamtbetrachtung angeguckt über die letzten 40, 50 Jahre. Ja, ciao, Alter, da ist gar nichts passiert. Da hat keiner gesagt, so ja, und die Vermieter und die Indexmietverträge, das ist ja alles, das ist ja quasi eine Nullnummer. Und da, wo es dann wirklich mal ein Jahr, anderthalb Jahre ein bisschen abmarschiert ist, da hieß es dann gleich, oh ja, scheiße, nee, also die Armmieter, da müssen wir jetzt sofort reinregulieren.
Aber da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich glaube auch, dass das dann gekommen wäre, wenn die Inflation halt auf dem Niveau weitergegangen wäre.
Ja, und die Entscheidung, die gab es ja, glaube ich, vorletzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gelesen. Index wird nicht gekappt.
Ja, macht ja auch gar keinen Sinn.
Hey, den kannst du auch abschaffen. Den kannst du auch sagen, Index gibt es halt nicht mehr.
Ja, ciao. Ja, absolut, absolut. Aber wenn die Kappungsgrenze jetzt reduziert wird von 15 auf 11%, macht es halt noch mehr Sinn, halt einen Indexmietvertrag in Zukunft abzuschließen, ne? Weil das verliert dann auch an Relevanz irgendwann, ne?
Ja, du darfst halt nicht vergessen, die Modernisierungsumlage.
Das ist ein Thema. Also Index-Mietverträge wirklich nur da, wo schon alles ausgeschöpft wurde. Weil da schießt ihr dann ja auf jeden Fall, das müsst ihr prüfen auch im Ankauf, ne? Wenn ihr seht, okay, Energieeffizienzklasse F, ja, und da sind Index-Mietverträge drauf, ja, und das Niveau ist nicht gut, dann musst du mal gucken, ne?
Da musst du das, da musst du halt gucken, ja. Da machst du dann nicht Index.
Da machst du nicht Index. So. Wir haben noch mal zwei Zahlen für euch und dann sprechen wir noch mal ein paar Sachen durch. Also wir werden hier wahrscheinlich dann heute bis 24 Uhr machen. Nein, alles entspannt. Was ich euch mitgebracht habe, ist einmal die Inflationsrate in Deutschland und der Finanzierungszins. Und danach wurde ja auch gefragt, und wie ermittle ich den? Das ist ganz wichtig. Das könnt ihr euch auch gerne mal notieren. Ihr guckt euch einfach bei Google, gebt ihr ein, Bundesanleihe 10 Jahre und dann gibt es, glaube ich, von investing.com die Renditen der Bundesanleihe und da rechnen wir in der Regel mal 1,7. Ne? Also wenn jetzt hier zum Beispiel ein Zinssatz steht, 2,22 von 4,22%, ja, dann ist die Bundesanleihe zu der Zeit wahrscheinlich bei 2,8% gewesen, 2,7%, und wenn ihr das dann mal 1,7 rechnet, dann kommt ihr auf die Kondition in etwa für Kaufpreisfinanzierung. Warum in etwa? Es gibt Banken halt, und das ist heute auch extrem, die bieten dann halt eine 4,0 an und andere bieten halt eine 5,0 an. Ja, also wir haben das damals auch gehabt, als der Zinssatz bei 1% lag, lagen die Banken auch 20% auseinander. Da war das aber nicht so schlimm. Da hat die eine Bank halt 0,9 angeboten und die andere halt 1,3. Heute beim Zinsniveau von 4% ist es halt extremer. Da hast du halt Banken dabei wirklich mit heute auch mit über 5%. Und manche halt mit 4%. Ja, also wenn du heute an die falsche Bank gerätst, ist es eigentlich noch schlimmer, ja, weil das ist schon fast der ganze Zins, den du eigentlich vor 3 Jahren gezahlt hast. Das ist schon heftig. Das
tut ja, wir hatten ja gestern auch so ein, zwei Finanzierungen durchgesprochen und dann ging es ja auch darum, ja, shit, welche Bank kriegen wir denn jetzt noch hier, die mit dem Bonus? Ja, die, oh, die wäre auf grün. Oh, nee, die ist bei 5%.
Ja, genau. Ja, das war hier eine Volksbank aus Dresden. Das war schon krass, ja. Und das ist der Unterschied halt gewesen von 4,14 auf 5%. Ja, das sind halt auch knapp, ja gut, 25%, aber
da merkt man heute,
der Spread ist halt dann entsprechend auch gestiegen, obwohl es auch dann, wie gesagt, um 20-25% geht. Das ist schon krass, ne? Also deswegen sind das hier so Mittelwerte. Und dann ist es, seht ihr, genau, den Zinsanstieg und aktuell sind die Zinsen hier wieder auf einem etwas höheren Niveau. Ja, also wir bewegen uns aktuell bei 4,3-4,4%. Na, und wie gesagt, nachrechnen könnt ihr das, immer mit der Bundesanleihe, weil die Bundesanleihe ist der risikofreie Zinssatz und den kann sich eine Bank ja immer ziehen, quasi, kann Staatsanleihen kaufen, das ist dann null Verwaltungskosten, nichts tun, einfach nur kaufen. Ja, und es ist klar, dass das immer der Unterwert dann ist dafür, was dann danach noch kommt, ne? Zum Beispiel dann Investoren, ja. Das heißt, ich habe da schon Stückkosten, Bewertung, Vermittler, dies, das, jenes. Ne? Und dann habe ich noch das Risiko, dass es ausfällt. Dann verlangt eine BaFin von mir noch einen Risikopuffer und was weiß ich, habe ich nicht gesehen. Dadurch geht die Kondition dann natürlich noch um. Ne? So sieht das aus. Das ist der aktuelle Status quo. Ne? Und obwohl man sieht, dass die Inflation runtergegangen ist, ne? Sind die Zinsen gestiegen.
Ja, die haben ja eigentlich jetzt das Ziel quasi erreicht, was sie da sich mal gesteckt haben.
Genau, wir sind jetzt Richtung 2%, aber die EZB weiß auch, dass echt ein paar Probleme noch herrschen. Ne? Also die Lohnsteigerungen, die erst 2024 wirksam wurden, es könnten die Ölpreise auch noch weiter steigen und die ganzen Mehrwertsteuererhöhungen, alles, was eigentlich Ukraine-bedingt veranlasst wurde, ist jetzt eigentlich wieder zurück. Ne? Das ist eigentlich. Also ja. Jetzt ist ja die Frage, die Rendite der Bundesanleihe kommt durch Angebot und Nachfrage, sinkt und steigt die. Also wenn viele Leute Bundesanleihen haben wollen, dann sinkt die Rendite. Und aktuell wollen halt nicht so viele Leute die Bundesanleihe haben, weil auch in den US-Märkten die Zinsen eigentlich recht hoch sind. Und ja, die Inflation sinkt und die Zinsen sind gestiegen. Ne? Seit Q1, also nicht Q1, also im Q1 2024.
Welche rechtlichen und energetischen Aspekte sollte man bei der Auswahl von Immobilieninvestitionen berücksichtigen? Das ist eine Frage an euch, Leute. Haut gerne mal was in die Kommentare.
Ja, wir haben ja auch schon Sachen besprochen. Wir haben das energetische Thema, glaube ich, heute besprochen. Mhm. Ja, das muss man halt mit auf den Schirm haben und auch wissen, ob man in den Lagen dann entsprechende Umlagen durchführen kann. Ansonsten bleibt man Da sitzen also so, sag ich mal, irgendein Ort in Thüringen, irgendeine kleinere Stadt oder Chemnitz oder Dessau, Zwickau. Da startet ihr am besten entweder schon mit Energieeffizienzklasse C oder aus meiner Sicht, ja, muss man gucken, ob man da eventuell aus dem Energetischen heraus dann die Finger davon lässt, wenn man ja, die wenn halt
hohe Leerstände mit niedrigen Mietpreisen, ne? Da bist du auf jeden Fall gebissen irgendwie am Ende.
Ja, das ist halt immer ein großes Thema. Und rechtliche Themen haben wir auch gesagt, es gibt Sachen, die sind wichtig, zum Beispiel, wenn ihr Mehrfamilienhäuser kauft, notiert euch das bitte, es sind zwei Sachen, Altlastenauskunft, Baulastenauskunft zum Beispiel. Ne?
So, dann haben wir super oft, ich weiß nicht, wie es in euren Märkten ist, aber bei uns ist ja vornehmlich Altbau und beim Altbau war ja zu, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gab, aber zu 99% zumindest, das, was ich mir angucke, waren Dachgeschoss. Also Dachgeschosse nicht ausgebaut. Und das ist ja alles bei uns zumindest hier im Zuge der 90er, der Sanierungswelle, ab dem Zeitpunkt halt durchgeführt worden oder halt irgendwann danach. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie oft das Dachgeschoss nicht genehmigt wurde oder wie oft es keinen Brandschutz gibt oder irgendein Firlefanz. Und das kann euch so heftig auf die Füße fallen, weil ihr müsst es prüfen, ob es eine Baugenehmigung gibt. Ne, also guckt auf jeden Fall bei Mehrfamilienhäusern immer ins Bauaktenarchiv, ob die Unterlagen da sind, ob sie vollständig sind. Und wenn es nicht der Fall ist, es kann einfach dazu führen, dass entweder ihr habt da oben Mieter drin, ihr wisst davon, dass er in der Wohnung wohnt, die keine Wohnung ist, und der brennt ab, dann habt ihr richtig die Torte im Auge, weil es keinen Brandschutz gab und ne, ihr seid dann verantwortlich. Auf der anderen Seite kann es einfach dazu führen, dass es heißt, ja, schön, dass ihr das hier habt, aber es ist nicht genehmigungsfähig, Rückbau. So, dann hast du noch die Kosten für den Rückbau mit am Start.
Ja, und den Mieter muss er auch noch rausholen.
Und den Mieter, ne? Der Mieter kann ja auch sagen, ja Leute, ach so, hier, ich bin hier eingezogen, ich dachte, das ist eine Wohnung, ja, hier kostenmäßig Abfahrt. Let's go.
Genau, das ist immer also ganz wichtig, darf das Gebäude, so wie es gekauft wurde, ist es korrekt hergestellt worden? Und ist es energetisch möglich und gibt es irgendwelche Lasten noch, die auf diesem Grundstück sind? Und das müsst ihr einfach immer mitprüfen, weil das kann zum Beispiel auch eine Altlast kann dazu führen, also eine Verunreinigung vom Boden zum Beispiel, dass es unwirtschaftlich ist, das einfach ja, zu behalten oder darauf was erstellen zu wollen. Ne?
Ja.
Alright. Und dann auch wichtig, natürlich Sachen im Kaufvertrag entsprechend festhalten. Und da kann ich auch nur an deinen Standortanalyse-Online-Workshop verweisen. Da gehst du das ja auch komplett immer die Objektprüfung mit den Leuten durch, ne?
Ja. Weil es geht halt drum, Leute, wenn ihr, gerade bei Mehrfamilienhäusern, ne, da kommt ihr in Teufels Küche, weil der Eigentümer, das kann einfach sein, dass der da hier lose Blattsammlung hat und einfach gar nichts getrackt hat und einfach hier das komplett hier durcheinander ist. Lasst euch auf jeden Fall in Kaufverträgen hinten auch eine Mieteaufstellung geben, dass nicht im Nachhinein da irgendwie rauskommt, ja, ach so, der zahlt keine Miete irgendwie so oder irgendwelche sonst was für Themen.
Ganz genau. Ne? Oder dass auch keine Minderung besteht. Ne? Aber es würde heute zu weit führen, wenn wir bestimmt 2-3 Stunden brauchen.
Ja.
Gehen wir auch auf unseren Tagesworkshops durch. Da sind jetzt auch neue Termine verfügbar im zweiten Halbjahr. Das war jetzt schon echt wirklich eine krasse Auslastung. Es waren viele Leute da. Viele Leute wollen auch wieder mit Immobilien starten. Aber da gehen wir das auch nochmal alles durch. Ne? Den ganzen Kaufvertrag, was muss da rein, welche Klauseln und so weiter. Ne? Aber da müsst ihr euch einfach rechtlich absichern. Ne?
Muss ich auch sagen, das für mich war das auch wieder so ein Aha-Moment. Die Leute sind wieder da. Es war bei uns ausgebucht.
Ja, absolut. Und jetzt gehen wir auch gleich wieder bei der Standortwahl. Das ist ja der zweite Punkt, weil es ging ja darum, wo würden wir auf gar keinen Fall kaufen. Eine Immobilie ist halt nicht mobil. Ja, und wenn es da an dem Standort nicht mehr passt, kannst du sie halt nicht wegschleppen. Mhm. Und gerade das energetische Thema, ich habe es schon gesagt, also Lage wird wichtiger aus dem Aspekt, weil erstmal die Demografie, wir haben jetzt zwar auch Druck in Märkten, in ländlichen Lagen, aber dieser Druck nimmt demografisch ab und hält vielleicht jetzt noch 15 bis 20 Jahre an, wenn die Babyboomer langsam halt sterben, das ist leider so. Und dann sieht das auch anders aus und wir hatten dazu auch schon mal in diesem Livestream, also nicht in diesem, sondern in vergangenen Livestream auch schon mal gezeigt, wo dieser Angebotsdruck dann wann endet.
Ja,
das muss man auch sehen. Nur weil ihr jetzt, da gibt es von DB Research eine interessante Studie, die hat sich genau angeschaut, wo ist jetzt aktuell Druck? Ja, und das ist in vielen Lagen, aber dieser Druck lässt in vielen ja, Städten auch bis 2030 oder 2050 nach. Ja, in anderen, zum Beispiel Berlin, Leipzig, ist er sehr lange noch existent. Ja, das ist dann Nachfrageübergang ist, aber er baut sich auch in vielen Städten ab. Das muss man halt im Kopf haben und da sind wir Menschen nicht für gemacht, dass wir halt über so einen langen Zeitraum sowas uns anschauen können.
Wenn du dich für einen Standort entscheidest, das kannst du gar nicht erfassen, was da passieren muss.
Und du machst ja Standortanalyse 2x3 Stunden, wirklich professionell. Das vermisse ich bei den Investoren, weil es halt so betrifft mich nicht ist. Ne? Aber am Ende des Tages betrifft euch der Leerstand und natürlich das jetzt wieder auch in den Lagen das energetische Thema. Und deswegen würde ich nie darauf kommen, in Sachsen oder Thüringen oder Brandenburg in kleine Städte zu investieren, weil die werden mir da nicht 11 bis 14 Euro zahlen. Und es wird sich, gerade diese energetische Komponente, wird sich dort in kleineren Städten, wird es dramatisch werden. Weil da wird die Bundesregierung keine Ausnahme machen. Wenn du dann noch mit einer D 2040 unterwegs bist, wird das geht nicht. Das Gebäudeenergiegesetz wird sukzessiv diese Anforderungen auch an den Energiesektor einfach krasser machen. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ich will diese Immobilie bis zur Rente halten oder in der Rente. Was passiert denn ja eigentlich, wenn du jetzt dann 67 bist, 2041 oder 2045, ja, und es heißt auf einmal, ja, aber bitte null Emissionen. Ihr müsst euch mal vorstellen, was ihr dann, die Sanierungstiefe, die steigt, also ihr fangt jetzt heute an mit der Heizung, macht vielleicht noch Solarthermie, ja, aber irgendwann kommen halt Fenster, ja, und dann, um dann noch weiterzugehen, musst du immer tiefer sanieren. Es wird immer teurer. Und ich sag mal so, wenn du in Rente bist, keinen Kredit mehr kriegst, ja, dann willst du doch nicht anfangen, da energetisch auszurasten. Das bringt doch alles gar nichts.
Ja, plus.
Der Mieter das nicht.
Genau, plus, du pumpst da, keine Ahnung, jetzt, ich sag mal, die letzte Instanz wird ja wahrscheinlich dann sein, dass du sagst, du machst die Fassade, dämmst die komplett, machst Fenster. Da bist du aber im normalen, wenn du jetzt sagst, du hast hier irgendwie 450 Quadratmeter Fläche, also Wohnfläche, dann hast du eine Fassadenfläche und auch von circa der gleichen Größe, da pumpst du 150.000, 200.000 rein.
Das ist Wahnsinn.
Und die Mieter laufen dir weg.
Genau, genau.
Und du bist in Rente.
Genau.
Das heißt, du hast deine ganze Kohle reingeballert oder sagst halt, ja gut, Objekt lasse ich leer stehen oder Fassblatt.
Ja, und jetzt kommt's, denn die Lage heute ist ja so, die Babyboomer sind ja da. Ich nehme jetzt mal irgendeinen kleinen Ort in Thüringen, ja. Da sind jetzt die ja noch vorhanden. Das heißt, es scheint ja jetzt vielleicht attraktiv zu sein, da zu investieren. Aber du musst ja sanieren und gleichzeitig nimmt ja die Nachfrage in den nächsten Jahrzehnten dort in diesen Standorten ab, weil halt die Babyboomer, die Demografie halt dann wieder eine andere ist. Das ist doch das Problem. Und dann siehst du dahin mit so einem Objekt, was du wo du so heißt, es muss energetisch aufgemöbelt werden, du darfst dann aber die Miete nicht anpassen und gleichzeitig hast du noch sinkende Nachfrage, auch was potenzielle Käufer betrifft, und das ist für mich tot. Das würde ich heute überhaupt gar nicht mehr machen, würde ich heute gar nicht mehr kaufen. Und das ist halt kurz gedacht, und dann siehst du die Leute, ja, ich habe jetzt 7%, ja, und dann unterhältst du dich vielleicht mal eine halbe Stunde mit dem über den Stand und denkt er so, ach du Scheiße. Ja, das ist so.
Als klar, die Leute, die bei mir im Call sind, immer für die Standardanalyse, die bei sich zu Hause kaufen, die sagen mir, ach krass, ja, habe ja gar nicht geahnt, wie das hier bei mir zu Hause ist.
Weißt du, mit was ich das vergleiche? Mit so einem Boot, wo du eigentlich ein Loch drin hast und dich gerade freust, dass du gerade 5 Meter über das Wasser fährst, ganz schnell. Weißt du?
Ja,
das ist toll. Halt günstig. Ne, hast du so irgendwie ein schönes Boot, ja, eine Riva, aber mit einem fetten Loch drin, ja, und freust dich, habe ich richtig günstig gekriegt und bist dann so blöd und fährst damit aufs Wasser, weißt du? Freust dich,
dass das Loch rausguckt.
Ja, genau, freust dich deine 5-6 Meter einfach, die du dann noch fährst, aber er muss halt bei Immobilien, und das ist das Problem, ich weiß ja auch, das ist psychologisch einfach richtig schwer. Ja. Das lange Game, ne, 10 Jahre bis zur Steuerbefreiung und so weiter, das sind so Zeiträume, und das ist halt der Punkt auch, Investoren, die smart sind, die machen das halt, ne?
Und da musst du ja noch sehen, das endet ja nicht bei 10 Jahren, weil es bringt ja auch nichts, wenn keiner dir den Hobel abkauft.
Ja, absolut. Und jetzt überleg mal, Wolfsburg, da haben wir schon vor 10 Jahren gesagt, als wir, was haben wir angefangen? 2015 mit den Workshops oder 2016. Wolfsburg als klassisches Beispiel wirtschaftlich komplett auf den VW-Konzern gebrandet, ja. Und alle, ja, was soll mit Wolfsburg passieren? Und VW, weltgrößter Autobauer, ne? Wenn man heute jetzt mal in den Zeitungen auch mal das ein oder andere aufschnappt, siehst du, okay.
Hat schon mal ganz schön krass gewackelt.
Genau, ne? Haben Probleme in China mit den Elektroautos und so weiter. Mein lieber Mann, ne? Also,
ja.
Wäre zum Beispiel für mich auch ein Investment, was ich nicht machen würde. Nee. Mal davon abgesehen, dass es da übelst teuer ist zu kaufen, weil da jetzt gerade noch jeder Kohle hat, ne?
Ja, genau, genau.
Gibt es Strategien und Tipps, um Risiken zu vermeiden? Also Wir haben jetzt schon gesagt, man muss heute genau gucken, wo man kauft. Punkt 1, Demografie. Punkt 2, energetische Sanierung. Ja, also es engt eigentlich aus unserer Sicht schon mal gewisse Dinge ein. Natürlich gibt es wieder den einen von 100, der das wieder schafft, genau in den anderen Lagen auch gutes Geld zu verdienen, mit welchem Geschäftsmodell auch immer. Es geht bloß um das große Ganze. Ja?
Es geht halt um die Wahrscheinlichkeiten. Wenn ihr jetzt skaliert und ihr sagt, ihr kauft 100 oder 1000 Immobilien, die Wahrscheinlichkeit, wie oft geht das da gut?
Genau, haben jetzt 90 von 100 Leuten gutes Geschäft gemacht und 10 nicht, weil es gibt ja auch Leute, die dann in guten Lagen alles befolgen und dann auch statistisch gesehen irgendeinen Blödsinn machen. Ja,
ja, oder es ist einfach beim Objekt irgendwas gibt, was du halt übersehen hast.
Genau, oder was ja, oder was da zufällig passiert ist. Ja, also das gibt es auch, ne? Oder bist du halt, ist es genau andersrum, ja? Es ist der eine, der in Thüringen auf dem Land halt, bei dem das eine übersehen wurde, dass es energetisch schlecht ist und das nie auffiel, ja? Ja. Der noch mit Öl heizt, 2005. Ja, weißt
du, der hat mal einen ganz, das ist ganz, ganz lange her, der fällt mir gerade so ein, der hat mal als erstes Objekt, der war bei uns auf dem Workshop, als erstes Objekt hat er sich eine Gewerbeimmobilie gezogen, wo Carglass eingezogen ist und die im Monat 3000 abschmeißen.
Ja, ja, ich weiß auch, ich kann mich daran erinnern, das war krass. was wir euch mitgeben wollen, ist natürlich, ihr müsst, ey, wenn ihr nicht aussortiert, das ist so, als werdet ihr die falsche Frau heiraten oder den falschen Mann. Und die wird euch nicht passieren, aber wenn ihr euch mit jemandem in eurem Umfeld unterhaltet, mit dem das passiert ist, dann könnt ihr da mal so reinholen. Das ist auch mit der Immobilie. Wenn ihr die falsche Immobilie selektiert, ja, dann habt ihr 10 Jahre Stress damit. Und das echt, das triggert euch und ihr kommt da nicht einfach so raus, ja. Und dafür haben wir für euch etwas entwickelt, das würde Paul euch jetzt einmal zeigen.
No? Yes, wir haben ja für sämtliche Eventualitäten bei uns im Download-Bereich super viele Tools entwickelt, unter anderem auch für die Ankaufsprüfung. Das ist gebündelt, das ist nämlich mit Standortanalyse zusammen. Also ihr geht auf Downloads bei imlab.de, geht auf Downloads und dann kommt ihr hier. Und das ist zwei, drei erste Kachel, Ankauf und Standortanalyse. Und da ist eine Checkliste drin, welche Objektunterlagen ihr euch reinziehen sollt und die ist auch kommentiert, also das ist auch dann geklärt, da wisst ihr dann genau, was los ist, worauf ihr achten sollt und was da so die Dealbreaker sind, super wichtig, damit ihr auch nicht vergesst vor allem.
Genau, wichtig, eine Einschränkung gibt es bei den Downloads, man kann sich ja nur ein Download-Paket sichern, ansonsten müsste man den Mitgliederbereich kaufen. Da kann man aber zahlen, was man will, mindestens 5 Euro. Da haben wir gesagt, pass auf, wenn jetzt jemand eine Vorlage dringend braucht, Finanzierung, Steuer oder sowas, das gehen wir kostenlos raus. Und dann wollen wir auch jedem weiterhelfen und der soll gerne zahlen, was man will. Und das fand ich geil. Wir haben sogar einige Leute, die das Pay What You Want im Mitgliederbereich, ne? Da hat man alle Vorlagen, alle Tools, ne? Da gab es Leute, die haben einfach 200 Euro gezahlt. Fand ich total geil. Das war so richtig Investoren-like. Ne? Da gibt es natürlich 99% sein nur 5. Ne? Ist auch okay. Ja. Aber ganz, ganz wichtige Vorlage. Und da ist auch bei dir, glaube ich, ein Standort-Analyse-Tool drin, wo man auch eine professionelle Standortanalyse
hat. Genau. Da kann man auch Standorte miteinander vergleichen. Da gibt es halt Punktsystem, was ich mir da ausgedacht habe. Und wenn man da jetzt zum Beispiel eine Stadt mit 100.000 Einwohnern gegen eine Stadt mit irgendwie 500.000 vergleicht, ist natürlich manchmal schwierig, aber das kann man da. So ein bisschen wie beim Golfen mit dem Handicap.
Ich finde es mega. Also alle Leute, die bei uns auch im Accelerator-Programm damit arbeiten, Standorte perfekt analysieren, mit Grundstücksmarktbericht, die ganzen Sachen, Mietspiegel und so weiter, mit dem Dealfinder, mit dem Spotlocator, den es ja auch bei uns gibt. Heftig. Eigentlich ein gutes Gefühl, kann ich mich auch als Externer immer wieder in den Markt einlesen, weiß genau, was los ist. Mega geil.
Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du entscheidest dich für den Markt, arbeitest dich ein, quatscht mit jemandem und stellst fest, scheiße, es gibt gar keine Deals.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne? Ja, kein Angebot, ne? Wir hatten ja mal Rostock ab und zu mal analysiert, da war das ja damals zumindest so, dass da auch recht wenig los war, ne?
Münster habe ich jetzt durchs Accelerator-Programm nochmal neu betrachtet. Das ist auch schwierig.
Krass.
Naja.
Alright. In dem Sinne, also es ist jetzt Viertel nach, wir haben das Quartal voll gemacht quasi. Ja, wir wünschen euch viele gute Deals. Also beherzigt das gerne, was wir euch mitgegeben haben. Viele Kaufinteressenten sind wieder zurück. Nutzt die Chance, aber guckt auch ganz genau, wo ihr kauft und sortiert vor allen Dingen Immobilien, die einfach nicht in eurem Portfolio landen sollen, wirklich straight aus. Ne? Das ist ganz wichtig.
Richtig. Gut, Leute, dann ja, viele gute Deals und wir sehen uns dann Anfang Juni.
Jo, bis dann. Ja.